Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. $2,000 Milliarden. So viel wollten der reichste Mann der Welt, Elon Musk, und Präsident Donald Trump mit der Effizienzbehörde DOGE im US-Haushaltsbudget einsparen. Nicht einmal ein Jahr später ist das Projekt Geschichte. Fazit: außer Spesen nichts gewesen. Haben Trump und Musk die Amerikaner aufs Kreuz gelegt? Und was war das wahre Ziel von DOGE? Sandra Navidi, herzlich willkommen zurück in unserem Podcast.
Hallo Herr Wilhelm, vielen Dank für die Einladung.
Frau Navidi, Donald Trump und Elon Musk haben im Wahlkampf lautstark versprochen, den Schuldenberg der USA zu dezimieren. Musk sollte dazu eben diese inoffizielle Behörde namens DOGE leiten und mit dem Bulldozer durch die Behörden durchgehen. Wie genau war denn diese Behörde aufgesetzt und was war das angebliche Ziel?
Am Anfang hat Donald Trump, es war ja ganz am Anfang der Amtszeit, gesagt, wir müssen was gegen das Defizit tun und wir müssen den Swamp trockenlegen, also den Sumpf hier in Washington, wo Leute sich selbst bereichern, wo Geld veruntreut wird. Und dafür setzen wir jetzt DOGE ein und Elon Musk ist dafür der perfekte Mann, weil wir haben ja schon an Twitter gesehen, wie viele Leute der da über Nacht rausgeschmissen hat und mit wie viel weniger Haushalt er bei Twitter, das ist ja jetzt X heißt, wie er das Unternehmen da angeblich effizienter gestaltet hat. So, und da sind Donald Trump und Elon Musk zusammen mit diesem Vorhaben an die Öffentlichkeit gegangen, haben sehr viel Propaganda betrieben, haben gesagt, wir müssen vorgehen gegen Waste, Fraud and Abuse, also gegen Verschwendung, Betrug und Missbrauch. Wir erinnern uns an Elon Musk auf der Bühne mit der riesen Kettensäge und Sonnenbrille und haben da Stimmung gemacht und praktisch alle öffentlichen Beamten unter Generalverdacht gestellt, dass sie faul und unehrenhaft sind und dass wir so viele wie möglich über Nacht davon rausschmeißen müssen.
Es hat fast so geklungen, als wären die beiden auf einer Mission. Wie sind die vorgegangen und wen haben sie dafür beauftragt?
Elon Musk hat sich ein Team zusammengestellt über Nacht, was bestand im Wesentlichen aus Teenagern und Anfang 20-Jährigen, die aus dem Umfeld kamen, aus seinem Unternehmensumfeld und dem von Peter Thiel und David Sachs, also die Silicon-Milliardäre, die kein Vorwissen hatten, keine Expertise über die jeweiligen Zusammenhänge, Ministerien, also das, wie sagt man, Subject Matter, also die hatten von der Materie keine Ahnung und sind da über Nacht eingefallen und haben gekürzt und zusammengestrichen ohne Sinn und Verstand. Und zwar nach der gleichen Methode wie bei den Zöllen auch. Da erinnern wir uns an den Liberation Day, wo Donald Trump in Oval Office im Rosengarten stand mit der riesen Tafel und gesagt hat, jetzt werde ich Megazölle erlassen gegen Pinguininseln und gegen unbewohnte Inseln, wo man gesehen hat, die haben keinmal die Lage analysiert. Die haben keine Szenarioanalysen betrieben, keine Beispielsrechnungen, keinen Plan, wie man vorgeht, keine Strategie, nichts. Die sind einfach mit der Abrissbirne reingegangen. Und so ist es bei DOGE auch gelaufen. Die kamen halt in die Ministerien rein, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Zum Teil sind die über Nacht dort eingefallen mit Sicherheitskräften, haben die Leute vor Ort eingeschüchtert, ihnen keinen Widerstand zu leisten, haben denen die Zugangspässe deaktiviert, Computer Zugang verweigert, haben die über Nacht entlassen, haben große Programme, also Behörden praktisch, wenn sie den nicht ganz zumachen konnten, haben sie denen die Mittel entzogen. Sie haben ja auch dieses USAID mehr oder weniger auf nichts zusammengestrichen, was unter dem Label Entwicklungshilfe lief, wo die viele Amerikaner, Trump-Anhänger gesagt haben, genau, wieso unterstützen wir Leute in Afrika, interessiert uns nicht. Und da gab es auch viele Propagandamaßnahmen von Trump, wo zum Beispiel einmal gesagt wurde, genau, wieso bezahlen wir $100 Millionen für Kondome für Hamas-Terroristen? zustande gekommen war dies, weil die haben verwechselt Gaza in Gaza mit Gaza in irgendeinem afrikanischen Land. Und da ging es auch nicht um 100 Millionen, da ging es um wesentlich weniger. Und da ging es vor allen Dingen einmal um Verhütung, aber auch um Krankheitsminimierung ansteckender Krankheiten. Und das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber das war natürlich sehr geeignet, hier Stimmung zu erzeugen im amerikanischen Volk. Genau dafür wollen wir kein Geld ausgeben. Und für USAID, Ernährungshilfe für verhungernde Kinder und so schon gar nicht. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. So, und dann wurden diese Programme über Nacht abgeschafft, gekürzt. Die haben tonnenweise für hunderte Millionen haben die Lebensmittel verkommen lassen, als dass sie wenigstens die noch hätten ausliefern lassen. Aber was dann passiert ist, ist, dass auf einmal Bauern gemerkt haben, Moment mal, niemand nimmt uns ja mehr das Korn ab. Wieso? Wo bleibt das denn? Die Regierung hat das immer abgenommen. Tja, im Grunde genommen, dieses USAID zum Beispiel, das war eine Riesenbehörde im Grunde genommen, aber das war sehr intelligent. Das war nicht nur Entwicklungshilfe, das war vor allen Dingen auch, um die Softpower der USA auf- und auszubauen, also den Goodwill, den man auf der ganzen Welt geschaffen hat. Dann war es auch wichtige Kontakte für CIA, für die Intelligence Gathering, also für Nachrichtendienste, die Informationsbeschaffung. Das hatte viele verschiedene Vorteile. Das war über Jahrzehnte gewachsen, sehr komplex. Und ein Effekt davon war auch, es war ein sehr intelligentes Subventionierungsprogramm für die eigene Landwirtschaft. Und das haben viele Bauern erst im Nachhinein verstanden. Ups, da sind meine ganzen Produkte hingegangen. Das wusste ich vorher nicht. Dann gab es aber auch viele andere Unternehmer, deren Produkte über USAID vertrieben wurden, denen das vorher auch nicht klar war. Und die sind dann praktisch über Nacht alle zahlungsunfähig geworden. Viele auch, die nicht für Trump gewählt haben. Also da wurde unglaublich viel Schaden von einem Tag auf den anderen erzeugt.
Es wurden auch hunderttausende Beamte aus ihrem Job geschmissen. Ich glaube, es waren 300.000 am Schluss. Jetzt wurde dieses Programm nach nicht einmal einem Jahr wieder eingestellt. Doge ist Geschichte, kann man offiziell sagen, glaube ich. Elon Musk ist auch nicht mehr dabei. Was war denn die Begründung? Hat man denn die Sparziele erreicht?
Ja, die offizielle Begründung war natürlich, ja, wir sind übers Ziel hinausgeschossen, wir haben so viel erreicht und überhaupt ist Doge nicht abgeschafft. Wir haben das jetzt integriert in laufende Behörden, in laufende Prozesse. Das läuft weiter. Aber de facto, was passiert ist, nach eigenen Angaben, also erstmal, wenn Sie nur die kleinste Analyse vorher betrieben hätten, dann hätten Sie gewusst, dass das gesteckte Ziel von $2 Billionen gar nicht erreichbar gewesen wäre, weil an discretionary Ausgaben bestand gar nicht so viel Luft. So viel Raum gab es gar nicht. Und natürlich haben sie das nicht erreicht. Sie haben behauptet, sie haben 3% an Haushaltsausgaben eingespart, was de facto schon einiges wäre. Aber wenn man dem nachgehen würde, das ist wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen, wie sie das bei allem machen. Und das Defizit ist ja auch noch, das wollten sie ja damit so stark senken, das ist ja auch noch deutlich angestiegen in den letzten Monaten. Das heißt, es war eine Aktion, die unglaublich viel Schaden hier angerichtet hat, die unterm Strich hunderttausende Leben gekostet hat, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern hier auch in den Vereinigten Staaten Leben gekostet hat, was Forschung beendet hat, Unterstützung, ihr Essen auf Rädern, die Mittel sind mit als erste stark zurückgekürzt worden, Kinderkrebsforschung, alles Mögliche. Also es ist ein Drama.
Denken Sie, wenn im Nachhinein offensichtlich ist, dass es nicht so viel zu holen gab, dass Donald Trump und Elon Musk von vornherein wussten, dass es wenig zu holen gibt, dass es wenig einzusparen gibt?
Ich glaube, das war gar nicht das Ziel. Das war nur ein Vorwand. Einmal für Donald Trump zur Umsetzung des Project 2025, also möglichst viele Behörden und Beamten zu entlassen, Behörden zu zerstören oder zumindest handlungsunfähig zu machen, zusammenzustreichen und natürlich auch zu seiner eigenen Machtkonsolidierung. Und für Elon Musk bestand der Grund darin, möglichst viele Daten abzugreifen, um einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen KI-Unternehmen zu haben. Denn wir wissen, dass KI irgendwann, man spricht vom Vergiftungseffekt, man braucht menschlich generierte Daten. Und je mehr KI künstliche, synthetische Daten recycelt, desto giftiger, sagt man, werden die Ergebnisse, also desto mehr falsche Ergebnisse, da kommt einfach mehr Blödsinn raus, wenn wir jetzt zum Beispiel von Large Language Models sprechen. Und wenn dann jemand wie Elon Musk Zugang zu Daten hat, über die niemand anders verfügt, weil die streng geheim sind, Finanzamtdaten, Gesundheitsdaten, Arbeitsdaten, alles Mögliche, vor allen Dingen dieser große Überblick, er hat ja praktisch Zugang zu allen Behörden, dann hat er einen einmaligen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, den er sonst nie bekommen hätte und den auch sonst kein anderer hat. Okay, als man gesehen hat, Doge funktioniert nicht so richtig, dann hat man auch noch Palantir beauftragt. Palantir, das Datenunternehmen aus dem Silicon Valley, hat jetzt ganz offiziell den Regierungsauftrag, was auch besorgniserregend ist, die Daten aus den ganzen Datensilos der Regierung zusammenzuführen. Weil es ist so, natürlich jede Behörde hat ihre Daten, aber man hat in der Vergangenheit darauf geachtet, dass die separat bleiben. Weil wenn man die Daten alle zusammenlegt, dann hat man ein 100%iges Profil über jeden Bürger. Jeder Bürger ist sofort total gläsern. Wie gesagt, ob es Finanzen betrifft, Gesundheit, Familienstand, Kinder, hat er jemals staatliche Hilfe in Anspruch genommen? Ist er kompromittierbar? Hat er irgendwas zu verbergen? Hat er Spielsucht oder ist er verschuldet? Was auch immer. Und diese Aufgabe ist jetzt Palantir zuteil geworden. Aber Elon Musk hatte vorher schon diesen Datenzugang auch. Also da haben wir jetzt zwei Parteien. Auch insgesamt sehr besorgniserregend für die Bürger.
Das finde ich ganz spannend, weil da frage ich mich, wenn Elon Musk als Privatperson sich diese Staatsdaten und diese Bürgerdaten geholt hat, die einkassiert hat für seine persönlichen Interessen und Donald Trump ja im Nachhinein Palantir offiziell beauftragt hat, das zu tun, frage ich mich, ob Donald Trump und Elon Musk nicht unterschiedliche Interessen verfolgt haben in gewisser Weise. Also mir kommt es irgendwie vor, als wäre Elon Musk Donald Trump entglitten in diesem Sinne, dass er sich dann alles holen konnte. Sehen Sie das auch so oder denken Sie, es war von Anfang an gemeinsames Ziel, diese Daten Elon Musk in die Hände zu geben?
Nein, das war eine Zweckgemeinschaft. Das ist ja auch persönlich ein sehr komplexes Verhältnis. Donald Trump empfindet es ja so, dass die amerikanische Regierung und Amerika überhaupt ihm jetzt gehört. Und der reichste Mann der Welt und dann auch noch mit Coolness-Faktor, weil er aus dem Silicon Valley kommt, der untersteht ihm jetzt direkt. Und mit dem arbeitet er direkt zusammen. Und Elon Musk hat natürlich auch eine Wahnsinnsreichweite über seine Ex-Plattform, vormals Twitter, konnte da auch noch die Propaganda von Donald Trump verstärken. Da hatten sie überlappende Interessen zum Teil. Aber wie das bei vielen verschiedenen Interessengruppen bei Donald Trump der Fall ist, es überlappen sich die Interessen zu einem großen Teil, deswegen ziehen die alle an einem Strang, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da laufen die Interessen auseinander. Und das ist bei Donald Trump und Elon Musk ja auch passiert und auch sehr dramatisch. Elon Musk hat Donald Trump vorgeworfen, in den Epstein-Files zu sein. Er hat ihn beschuldigt, nicht dankbar genug zu sein, weil er hätte ihm ja die Präsidentschaft überhaupt erst ermöglicht, was im Nachhinein auch Fragen aufgeworfen hat, inwiefern Musk die Wahl über psychologische Kriegsführung, in Anführungsstrichen, also über die Beeinflussung der Meinungen über X, was er da noch gemacht hat. Also dieses Muster, dass sich die Interessen von den verschiedenen Gruppen in der Trump-Administration überlagern bis zu einem bestimmten Punkt und dann fallen sie auseinander.
Elon Musk hat nicht nur ein Interesse, diese Daten zu holen für sein KI-Unternehmen. Elon Musk versucht auch auf mehreren Ebenen Staatsaufträge zu bekommen oder auch seine eigenen Geschäfte rund um Tesla etc. voranzutreiben. Tesla zum Beispiel soll bald, wenn es nach Elon Musk geht, ein Robotaxi-Unternehmen werden und braucht dafür auch die Zulassung etc. Gleichzeitig hat er sehr viele Gegenspieler, viele Leute klagen ihn. Elon Musk hat sehr viele Versprechen abgegeben, die er nicht halten konnte in den letzten Jahren. War Doge auch ein Weg, sich in diesen Rechtsstreitereien einen Vorteil zu verschaffen und auch bei eben der Vergabe von Staatsaufträgen etc.?
Ja, auf jeden Fall. Das war mit eins der Hauptziele. Wir haben auch gesehen, dass einige Ermittlungsverfahren sofort eingestellt worden sind. Dann gab es ja auch die Bestrebung, also unter den autonomen Fahrzeugen sind die von Tesla die meisten tödlichen Unfälle haben. Und das weiß man deswegen, weil es eine Meldepflicht dafür gibt. Und eins der ersten Bestrebungen von Elon Musk war, diese Meldepflicht abzuschaffen. Und da sehen wir in vielen verschiedenen Bereichen, in denen Musk tätig ist. Er hat ja auch Neuralink, also wo Chips in Gehirne implantiert werden sollen. Dann hat er SpaceX, dann hat er Starlink, die Satellitenfirma. Dann hat er zur Sprache gebracht, okay, und sich den Auftrag im Wesentlichen zugestanzt. Ich weiß nicht, ob unterschrieben ist schon, aber dass er dieses Defense Shield über den Vereinigten Staaten, also ähnlich wie in Israel, so ein Raketenabwehrsystem schaffen soll, was für die Vereinigten Staaten, sagen Experten, nicht realisierbar wäre, weil die Vereinigten Staaten einfach viel zu groß sind. Aber es macht ja auch gar nichts, ob es im Endeffekt funktioniert oder nicht. Er braucht ja einfach den Regierungsauftrag und fängt mal an zu produzieren an, kriegt Milliarden und wenn es nicht funktioniert, ist egal. Die Milliarden sind in seiner Tasche. Und da sieht man dieses Muster, dass er eben an vielen verschiedenen Ecken zum Beispiel auch versucht hat, der NASA die Mittel zu streichen und die NASA entscheidend zu schwächen, weil was der NASA flöten geht an Aufträgen, das kann er sich und SpaceX dann zuschanzen. Er hat versucht, andere Mitkonkurrenten zu benachteiligen. Also da hat er sich wirklich sehr genial an eine Schlüsselstelle gesetzt, wo er sich selbst über Gebühr in jederlei Hinsicht bevorteilen konnte und alle anderen benachteiligen, was dann natürlich vor eine Wand gefahren ist, eventually, was abzusehen war, als dieses Liebesverhältnis zwischen Trump und Musk dann ins Gegenteil umgeschlagen ist. Musk hat öffentlich gepostet, dass Donald Trump in den Epstein-Files sei. Was wir jetzt wissen, Donald Trumps größte Empfindlichkeit ist, ist die Epstein-Angelegenheit. Daraufhin hat Donald Trump gesagt, der soll mal lieber vorsichtig sein, was er sagt, weil sonst Waste, Fraud and Abuse, wo das meiste stattfindet, ist in Elon Musks Unternehmen. Dann werden wir dem jetzt mal die ganzen Regierungsaufträge streichen. So, und dann haben beide gesagt, okay, vielleicht ist doch wieder besser, wenn wir uns zurückhalten und haben sich ein bisschen zurückgezogen und wieder einen Frieden geschlossen, vorübergehend.
Sie haben erzählt, dass Elon Musk junge Hacker und junge IT-Fachleute engagiert hat, um diese Behörden umzukrempeln, um dort eben die Verschwendung festzustellen und auch Leute im Endeffekt rauszuhauen. Jedenfalls keine Leute, die vom Fach sind, wie Sie auch schon gesagt haben. Was denken Sie, wie groß ist denn der Schaden, der denn in diesen Behörden angerichtet wurde, abgesehen davon, dass man natürlich viele Leute rausgeschmissen hat und dass der Betrieb teilweise nicht so funktioniert hat, wie das üblich ist?
Ich glaube, um den Schaden zu ermitteln, bräuchte man forensische Ermittler, die dort wirklich reinkommen und alles mit sehr viel Zeit und Geduld nachprüfen würden. Wir bräuchten vor allen Dingen auch die andere Seite des Puzzles. Wir bräuchten die ganzen Laptops, mit denen Daten abgezogen worden sind. Das werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Dann auch die Mitarbeiter, die dort Elon Musk mitgebracht hat, die waren alle nicht gewettet. Es gab keine Background-Checks, keine Sicherheitsprüfungen. Wir wissen nicht, ob die andere Interessen hatten, ob die kompromittiert waren. Wir wissen, dass ein junger Mann, der unter dem Spitznamen Big Balls, was so eine Teenager-Bezeichnung für, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber für besonders mutigen jungen Mann genannt wird, also ein bisschen albern auch, dass sein Großvater war ein KGB-Spion, nachher Doppelagent, ist in der Sowjetunion ermordet worden. Und dieser Big Boss, der hatte vor allen Dingen auch, ist unangenehm aufgefallen, dadurch, dass er in einem vorherigen Job Unternehmensgeheimnisse verraten hat, dass er Informationen mitgenommen hat. Also kein vertrauenswürdiger, integrer Mensch. Jedenfalls nicht jemand, den man mit den Daten von über 330 Millionen US-Bürgern hier betrauen sollte.
Ja, unglaublich, was da passiert ist. Auf der anderen Seite hat Donald Trump Doge für seine Zwecke genutzt. Sie haben gemeint, es war ein Weg für ihn, Project 2025 umzusetzen, dieses Projekt zum Umbau des Staatsapparates. Wie effektiv, denken Sie, war denn die Einschüchterung und auch dieser Umsturz der Behörden für Donald Trump, für seine Ziele?
Ich glaube, er war nicht so effektiv, wie es geplant war, aber es war effektiv genug. Und wir müssen ja auch sehen, dass Russ Vought vom OMB, Office of Management and Budget, er führt ja sozusagen ganz offiziell diese Arbeit, vor allen Dingen kleinteiliger und präziser, durch, die Elon Musk schon mit der Abrissbirne betrieben hat. Also dieser Prozess läuft weiter, der ist nicht abgeschlossen. Und wenn ich mich zurückerinnere, die ersten Monate hier, die waren total crazy. Jeden Morgen, auch mit Doge, kamen neue unglaubliche Nachrichten. Da wurde dann auch gesagt, und das hat auch eine gewisse Ansteckungswirkung, diese Einschüchterungsversuche. Dieses Ministerium, das gab es ja nicht wirklich. Ministerien müssen beschlossen werden vom Kongress. Da kann nicht einfach jemand kommen mit dem Zauberstab und sagen, Simsalabim, das rufe ich jetzt mal so ins Leben und Elon Musk ist jetzt der Chef. Nein, der hat ja auch seine persönliche, also erstmal er selbst hatte keinen Background-Check. Er hatte persönliche finanzielle Interessen, geschäftliche Interessen. Er hat sich keiner der Unternehmen entledigt, wie das normalerweise der Fall ist, wenn Leute in die Regierung kommen und hier Tätigkeiten wahrnehmen. Also das war alles schon völlig chaotisch. Und dann wurde halt gesagt, so jetzt jeder, der für die Regierung arbeitet, muss mir, Elon Musk, sofort innerhalb von 3 Tagen Rechenschaft ablegen. und die 5 Punkte mir e-mailen, was er in der letzten Woche alles erreicht hat. Und da waren dann Leute aus dem Justizministerium, super Senior Leute, die gesagt haben, wie, ich muss jetzt Elon Musk, wie soll das überhaupt gehen? Und dann haben die ihre Vorgesetzten gefragt und die Vorgesetzten haben gesagt, ja, weiß ich auch nicht, das ist überhaupt nicht in der Chain of Command. So funktioniert das nicht. Weiß nicht, wieso. Der hätte das ja auch gar nicht auswerten können, Elon. Aber die Leute haben dann totale Angst gehabt. Was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht beantworte? Werde ich dann entlassen? Und das ging hier ein paar Wochen so und jede Woche wurde das Chaos größer. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ach nee, mussten sie doch nicht machen. Aber natürlich auch die Schadenfreude, mit der Elon Musk auf der Bühne aufgetreten ist, mit der Kettensäge. Und sie haben sich so diebisch gefreut, dass sie jetzt über Nacht tausende Leute rausschmeißen. Das hat auch ein bisschen, auch bei Trump-Befürwortern, so ein bisschen zu der Frage geführt, wenn die so skrupellos umgehen mit den Beamten, bin ich dann nachher auch einfach so meinen Job los? Und dann wurde ja auch immer gesagt, ja, wir werden so viel Geld sparen, wir werden KI reinbringen, wir werden alles automatisch machen. Das spart uns so viel Geld, wo dann die Bürger auch nach einer Weile realisiert haben, ja, de facto, was das bedeutet. Unterm Strich heißt ja dann auch, dass vielleicht mein Job weggeht. Wenn es wird ja viel mehr Arbeitslose geben, das kostet ja dann auch wieder, geht dann die Wirtschaft runter. Das hat so über die Zeit, das hat ein bisschen gedauert, bis die Menschen über die Verblendungseffekt der Propaganda sich hinweggesetzt haben und mal überlegt haben, was das bedeutet. Und vor allen Dingen, bis die Einschläge näher gekommen sind. Irgendwann kannte dann jeder irgendjemanden, der gefeuert wurde oder dessen Job bedroht war, weil man denkt immer nur so an klassische Beamte, aber das waren viele in der medizinischen Forschung, in, weiß ich nicht, in Schnittstellen auch zu zivilen Jobs, deren Jobs auch bedroht waren. Und an jedem dieser Jobs hängen wieder 3 weitere Jobs. Und viele Jobs, zum Beispiel auch in der staatlichen Forschung an Unikliniken und diese Sachen, sind regional konzentriert. Das heißt, sie haben direkt ganze Landstriche, wo auf einmal Hunderte, wenn nicht sogar mehr, Leute arbeitslos sind. Die können ihre Hypotheken nicht bezahlen, die können nicht mehr essen gehen, die können nichts mehr einkaufen. Das hat große wirtschaftliche Effekte und das hat dann zum Teil auch in Landstrichen jetzt zu Schockeffekten geführt. Und wir sehen ja, Donald Trumps Beliebtheitswerte sind jetzt auf einem historischen Tief. Das hat auch mit da reingespielt.
Auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen, denn interessant ist, dass ja auch bei der Frage, ob Donald Trump die Wirtschaft in der Hand hat und ob er Herr der Lage ist, dass er da besonders schlechte Umfragen bekommen hat in der letzten Zeit. Denken Sie, dass diese ganze Doge-Geschichte, dass die letzten Endes schädlich war, auch für Donald Trump als Politiker, aber auch für Elon Musk als Unternehmer?
Für Elon Musk war es auf jeden Fall schlecht. Wir sehen, wie Tesla performt und andere Dinge. Bei anderen Unternehmen ist er natürlich viel mehr angewiesen auf Regierungsverträge. Von daher ist er da nicht so anfällig gewesen. Aber es war nicht nur Doge, es war ja auch sein triumphales Auftreten bei Doge-Veranstaltungen, wo er den Hitlergruß gemacht hat, wo er rechtsradikale Dinge geäußert hat, wo sich Grok als Faschistoid rausgestellt hat, also sehr rechtsradikale Antworten auf Fragen gegeben hat, was er dann versucht hat nachzubessern. Aber jedenfalls, da hat man ja auch zum Beispiel gesehen, dass die Tesla-Verkäufe stark nachgelassen haben. Also im Grunde genommen hat das zu einer gewissen Entmystifizierung von Musk geführt. Also viele, die sich haben blenden lassen von dem super erfolgreichen, super coolen Silicon Valley-Unternehmer, haben dann doch mitgekriegt, was ja auch dann noch, das war schon vorher öffentlich, aber noch mehr mitgekriegt haben, da haben wir jemanden, der in so einer verantwortungsvollen Position sitzt und über das Schicksal von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Bürgern mitentscheidet, der ständig high ist, der Dauerhigh ist auf Ketamin und anderen wirklich ernsthaften Drogen, wo auch bei dessen Teammitgliedern es hieß, dass die auch zum Teil auf Drogen sind. Klar, wenn der Chef das macht und das ist cool, dann macht man das natürlich auch. Die da saßen und nebenbei Videospiele gespielt haben, während sie 55-jährigen Wissenschaftlern gegenüber saßen von Weltrang. Und diese Wissenschaftler mussten sich dann dem 19-Jährigen gegenüber rechtfertigen, warum er denn meinte, dass sein Job noch wichtig sei und dass sein Job nicht abgeschafft werden sollte. Also das waren unhaltbare Zustände und da sind Millionen Details rausgesickert, die insgesamt schon auch einige der größten Trump-Fans zum Zweifeln gebracht haben.
Denken Sie, Doge wird als großer Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit in die Geschichte eingehen oder wird man sich in wenigen Jahren nicht mehr daran interessieren oder nicht mehr daran erinnern können, weil ein Thema das andere ablöst, wie es in dieser Trump-Regierung ja der Fall ist?
Ja, also erstmal wissen wir ja noch gar nicht genau, was da alles abgegangen ist, weil Doge von Elon Musk genau darauf angelegt worden war, auf Intransparenz, auf Verschleierung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass da Waste, Fraud and Abuse stattgefunden hat. Denn alles, das ist immer wieder das gleiche Muster, was Trump und seine Administration anderen vorwerfen, ist, also jede Anschuldigung ist ein Eingeständnis, ist das, was sie machen. Und dann natürlich jeden Tag diese Schlagzeilen, dieses neue Drama, was über uns hereinbricht. Epstein, Krieg mit Venezuela. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Im Grunde genommen ist Doge schon vergessen, würde ich sagen, mehr oder weniger. Obwohl die Folgen teilweise immer noch nachwirken.
Unglaublich, wie groß dieser Skandal ist und wie schnell er auch in diesem Treibsand der Donald-Trump-Regierung untergeht. Die DNA der USA, so heißt das Buch von Sandra Navidi, empfehle ich an dieser Stelle wärmstens. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Dankeschön, Herr Wilhelm, sehr gern.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann tut uns doch einen Gefallen und abonniert den Standard auf YouTube, wenn es uns jetzt schon auch zu sehen gibt. Das hilft uns nicht nur mehr Menschen zu erreichen, sondern auch Menschen, die zuvor den Standard gar nicht kannten und so in den Genuss unserer Podcasts kommen. Wenn ihr unsere Arbeit mitfinanzieren wollt, dann macht ihr das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Gebt uns gerne eine gute Bewertung und einen netten Kommentar bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns euer Feedback entweder in die Kommentarspalten oder auch per Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.